Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Urlaub oder wie und wo plane ich meine nächste Reise oder was trifft's noch? Raus in die Ferne mit Menschen, die man vielleicht schon im Vorfeld sympathisch findet. Hier in diesem Podcast lernen Sie die Reiseleiterinnen und Reiseleiter von Studiosus kennen, die mit Ihnen unterwegs sein werden. Und Sie werden vielleicht verstehen, warum Sie für dieses oder jenes Land brennen, diese oder jene Stadt so faszinierend finden und warum Sie Reisen zu Ihrem Beruf gemacht haben. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator, Journalist und finde es genauso spannend wie Sie, unterwegs zu sein, fremde Menschen kennenzulernen, andere Länder, andere Kulturen zu erleben. Jetzt aber zu den Menschen, ja, die hier die Hauptrolle spielen, die Reiseprofis, auf die ich treffe. Intensiver Leben haben Sie in Ihren Genen, kann man sagen, und ihre Geschichten und Erlebnisse servieren wir Ihnen heute in der Sonne der Karibik. Es geht für uns nach Havanna und unser Reiseleiter dorthin ist Nicolas Girardi. Für Sie und mich ist er der Mann, der sich da bestens auskennt. Hallo Nico.
Ja, hallo René, ich freue mich hier zu sein.
Weil ja, keiner mit der Katze im Sack reisen will, kurz 2, 3 Sätze über dich. Woher kommst du, Nico, und wo lebst du?
Ja, ich bin gebürtig aus Argentinien, bin halb Argentinier, halb Deutscher. Bin mit meiner Familie, als ich so 8 Jahre alt war, von Argentinien nach Deutschland übergesiedelt. Und ja, heute lebe ich in Münster, weil ich hier studiert habe. Das ist meine Wahlheimat. Wenn ich nicht auf Reisen bin, was ja schon ziemlich oft ist, bin ich halt eben hier.
Du bist vermutlich einer der jüngeren Reiseleiter bei Studiosus, kann das sein?
Ja, als ich angefangen habe, war ich so ziemlich der Jüngste. Aber ja, ich bin auch schon fast seit 10 Jahren. Nächstes Jahr bin ich 10 Jahre bei Studiosus als Reiseleiter. Ah. Ich denke aber, dass ich immer noch einer der jüngeren Reiseleiter bin, ja.
Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass Reisen mit fremden Menschen genau dein Ding ist? Du kennst ja niemanden, mit dem du dort an den Start gehst, oder?
Ja, das war tatsächlich auf einer Reise nach Kenia. Aha. Ich war da als Student mit einem sozialen Projekt, waren wir in Kenia und ich habe das so ein bisschen mitorganisiert, ein Schulbauprojekt, Spendengelder eingesammelt und da war ich halt mit der Organisation beauftragt und halt eben vor Ort auch mit gewisser Weise die Reiseleitung, weil wir neben dem Projekt natürlich auch das Land ein bisschen kennengelernt haben mit den anderen Studenten. Und da habe ich dann gemerkt, da hat mich auch sogar eine Mitreisende aufmerksam gemacht, da gibt es so eine Firma, die machen so ganz tolle Reisen, Studiosus heißen die, und die habe ich mir da auf meine Liste aufgeschrieben von Unternehmen, bei denen ich mich mal bewerben möchte oder die ich mir mal anschauen möchte.
Ja, kannst du dich noch an deinen Einstieg damals erinnern? Also die allererste Reise mit Studiosus mit deinen neuen Gästen. Man hat Verantwortung, man ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, man macht möglicherweise noch Fehler. Wie war das damals als Rookie?
Ja, meine allererste Reise, da weiß ich noch alles ganz genau. Da habe ich noch die Gesichter vor mir von den Gästen, die mitgefahren sind. Inzwischen, ne, das heißt, merkt man sich nicht alle Gesichter, aber von der ersten Reise, die Nächte, die da ein bisschen kürzer waren, wo man früh aufgestanden ist, sich nochmal alles durchgelesen hat, was man im Laufe des Tages erzählen wird. Das war schon sehr aufregend am Anfang, muss ich sagen, ja. Dass man in gewisser Weise auch weiß, was die Gäste wollen, ja, weil Studiosus-Reisen sind ja schon sehr spezielle Reisen, sage ich mal. Mhm. Studiosus hat ein bestimmtes Konzept und das kennen die meisten Gäste oder zumindest die Gäste, die Wiederholungstäter sind. Und genau das erwarten sie. Aber wie gesagt, die erwarten halt auch einen Menschen da, der ihnen das Land so authentisch wie möglich nahe bringt.
Okay, also dann bin ich heute mal dein Gast. Du bist mein Reiseleiter, der Mann, der mir zeigt, wie intensiver Leben funktioniert. Nico, wir sind in Havanna. Lass uns mal über die Geografie reden. Im Norden von Havanna, da haben wir den Atlantischen Ozean. Im Süden die Bucht von Havanna. Was ist denn für dich persönlich reizvoller? Was ist eigentlich schöner?
Ja, also diese Stadt erstreckt sich eben entlang dieser Bucht.
Ja.
Manchmal ist man in der Altstadt unterwegs und auf einmal fährt so ein Schiff, ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel, da gerade rein in den Hafen, in den Terminal der Kreuzfahrtschiffe. Und dann merkt man, wie nah man eigentlich am Meer ist. Weil wenn man in Havanna durchläuft, fühlt man sich eigentlich wie so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Auf der einen Seite in die koloniale Zeit, 18. 17. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite irgendwie in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wegen den ganzen alten Autos. Und dann geht man durch die Straße, ist schon so überwältigt von den ganzen Bauten, von der Einzigartigkeit, die Havanna hat. Und auf einmal merkt man, oh, man ist immer noch direkt am Meer, an der Karibik, ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dort windig? Hat diese Region dort einen speziellen Duft? Riecht es dort nach Meer?
Windig würde ich nicht sagen, außer man ist jetzt zu der Zeit da, wenn die tropischen Stürme sind, die Hurricanes.
Ja.
Das ist so September, Oktober die Zeit, also September. Mhm. Es ist warm auf jeden Fall, Luftfeuchtigkeit. Der Geruch der Stadt, den würde ich so beschreiben, das ist so ein Mix aus Zigarren, aus Rum, aber auch aus heißen Steinen. Ja, die ganze Stadt ist ja Kopfsteinpflaster, also vor allen Dingen jetzt die Altstadt von Havanna. Und wenn die sich erhitzen, auch wenn Steine keinen Geruch haben, hat trotzdem diese Stadt so ein bisschen Geruch nach heißen alten Steinen. Jetzt nicht nach so Asphalt, sondern wirklich nach diesen alten Steinen. Die ganze Stadt ist ja wirklich noch in kolonialer Zeit gebaut. Mhm. Und ja, so würde ich den Geruch der Stadt beschreiben.
Flimmert die Hitze wahrscheinlich dann, so kann ich mir gut vorstellen, möglicherweise, wenn sich das alles so ein bisschen aufheizt. Und dann haben wir noch einen Fluss, der die Stadt durchquert. Das ist der Rio Almedares. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Ist das so ein Fluss, in den du baden würdest oder rät man eher davon ab?
Ja, ein Fluss, in den ich baden würde, nicht unbedingt.
Okay.
Aber es ist wie so eine grüne Oase der Stadt. Mhm. Was ich jetzt bei meiner letzten Reise auch gemacht habe, wir sind mit der ganzen Gruppe in die alten amerikanischen Autos eingestiegen.
Ach toll.
Haben dann eine Stunde, anderthalb Stunden Rundfahrt gemacht und sind dann halt eben auch entlang dieses Flusses gefahren und hat man sich wirklich kurz wie in einem tropischen Urwald gefühlt. Das war schon sehr schön, so mitten in der Stadt ein tropischer Urwald und dann entsprechend dann der Fluss da entlang. Tatsächlich erinnert das einen wieder, dass man in der Karibik ist, in einem tropischen, subtropischen Land und eben, ja, wenn man so ein bisschen rauskommen möchte aus diesem Stadttrubel, ne?
Was für eine schöne Idee, also was für eine schöne Vorstellung, mit alten Autos dort rauszufahren, mit amerikanischen Kisten blubbern vor sich hin, traumhaft.
Ja.
Wäre sofort meins. Gibt es geografische Besonderheiten? Ist es leicht hügelig?
Nee, es gibt kaum Hügel. Also der höchste Hügel, da ist es ein schöner Aussichtspunkt. Da fahren wir auch mit den amerikanischen Autos hin und schauen, da steht natürlich auch ein Jesus, wie das halt für so katholische Städte ist.
Ja.
Der ist noch ein paar hundert Meter hoch. Also das ist wirklich nicht der Rede wert. Also es ist relativ ebenerdig, Havanna. Das lässt sich gut zu Fuß auch erkunden.
Okay. Du bist auch ziemlich geschichtsbewandert, was Havanna betrifft. Was muss man denn über die Geschichte der Stadt wissen? Vielleicht zur Lage von Havanna. Man konnte sich vor 500 Jahren nicht wirklich auf einen Standort einigen. Die Spanier waren uneins oder woran hat es gelegen?
Genau. Also erst war Havanna wohl im Süden der Insel gegründet worden und dann hat man sich verlegt, wohl auch wegen einer Moskitoplage.
Ach.
Und dann, weil sie ja an bestimmten Stellen dann für Piratenangriffe anfälliger war. Ne? Und deswegen, das ist die dritte Stadtgründung Havannas, also der dritte Ort, wo sie dann gegründet worden ist.
Was die Moskitos betrifft, wie sieht es da jetzt aus? Ist die Lage gut gewählt oder bist du da anderer Meinung?
Es ist schon besser gewählt, ja. Also natürlich passen wir auch immer sehr auf. Also ich trage immer Mückenschutzmittel auf und sage den Gästen auch, wir sind in einer Region, wo es Moskitos gibt und Moskitos übertragen auch Krankheiten.
Ja.
Und da hören die Gäste auch immer ganz gut auf mich. Und deswegen habe ich jetzt keine vielen roten Stellen am Körper, wenn ich Havanna dann verlasse.
Schön.
Städte sind ja sowieso nicht so der Ort für die Moskitos. Und man muss auch sagen, die Kubaner sind, was solche Plagen angeht, was Krankheiten angeht, da sind die schon sehr vorsichtig. Und ich erlebe das regelmäßig, wenn ich irgendwie ein Museum möchte oder ein Restaurant. Ja, ist leider gerade zu, weil die da gerade am Ausräuchern sind, ne? Weil die Moskitos dann auch bekämpfen. Ja, die Kubaner haben ja auch ihre eigene Corona- oder Covid-Impfstoffe entwickelt. Mhm. Die sind in diesem ganzen Bereich schon sehr fortschrittlich, muss ich sagen.
Erstaunlich, dort wird ausgeräuchert, kann man sich hier gar nicht vorstellen.
Ja.
Havanna ist das politische Zentrum von Kuba. Es ist der Touristenmagnet des Landes. Was für ein Schlag sind die Menschen dort, Nico? Man sagt ja, dass die Kubaner eher besonders sind. Wie könnte man das übersetzen? Und vor allem, sind die Stadtbewohner vielleicht auch ein bisschen eigen?
Ja, die Kubaner sind auf jeden Fall besonders.
Komm, erklär es uns.
Die sind sehr, ja, also sehr ein fröhlicher Schlag Mensch, das muss man sagen. Wenn man durch Havanna durch die Straßen geht, dann sind die an den Ecken am Salsa tanzen oder spielen Schach oder diskutieren. Ja, es gibt häufig auch einfach Vorstellungen von einem Chor oder von einer Tanzgruppe. Man sieht auf jeden Fall sehr viel Lebensfreude. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die Kubaner und die Havaneros sehr einfallsreich sind. Ja, also Kuba generell, wenn man sich das vorstellt, Embargo, sozialistische Regierung, die müssen eben sehr einfallsreich sein. Die müssen immer wieder improvisieren können. Und das sieht man bei denen. Ne? Das sieht man nicht nur in den alten Autos, auch an der Nähmaschine, der Hammer, die Stühle, die noch irgendwie repariert werden. Also da sind die schon sehr, sehr gut in dem Ganzen.
Mhm.
Natürlich ist es so wie in jeder Stadt, das fällt mir auf der ganzen Welt auf, wo ich unterwegs bin, dass die Hauptstädtler eben sehr stolz auf ihre Stadt sind und dementsprechend sagen, wenn man fragt, wo kommst du her, dann sagen die nicht Kuba, sondern sagen, ich komme aus Havanna. Ja, das passiert aber auch in Buenos Aires, in Argentinien, das passiert mir aber auch hier in Deutschland. Ne? Wenn ich jemanden frage, wo kommst du her, dann sagt er das mit der Region. Ne? Ich bin aus der Hauptstadt, ich bin aus Berlin.
Du hast gerade angerissen, dass die Kubaner, die Habaneros, sagt man ja, die Habaneros.
Habaneros.
Okay, dass die Habaneros erfinderisch sind, improvisieren können. Färbt das so ein bisschen ab auf dich? Bist du möglicherweise auch so eine Art MacGyver geworden durch deine Bekanntschaft mit den Kubanern oder den Menschen in Havanna?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich sehe, mit welchen Dingen die Kubaner dort trotzdem sich noch ein Leben aufbauen, ein Haus bauen, ihr Schlagzeug zum Beispiel zusammengesetzt wird bei den Musikern, dann sagt man, es geht also doch, es geht auch mit wenig, es geht auch mit Einfallsreichtum, ne, mit Ideen. Und für den Beruf des Reiseleiters, der ja auch immer wieder improvisieren muss, weil wenn man eben viel macht, auf Reisen unterwegs ist, dann kann immer mal wieder was passieren, wenn es auf einmal regnet oder auf einmal ein Besichtigungspunkt, ein Museum oder was auch immer geschlossen ist, dann muss man auch improvisieren.
Ja.
Und da habe ich mir auf jeden Fall schon viel abgeguckt bei den Kubanern, das muss ich schon sagen. Ja.
Toll, schön. Egal, wen man fragt, also wer da war, der erzählt auch von ganz viel Patina in Havanna. Die Fassaden sind teilweise bunt, aber was da bröckelt, das ist manchmal nicht nur Putz. Wie wirkt das auf dich, wenn du da bist? Ist das eher der liebgewordene Charme von Havanna oder sagst du, oh Leute, jetzt seht mal zu, dass ihr das irgendwann mal ein bisschen gebacken kriegt?
Ja, sowohl als auch. Also auf einer Seite hat dieser marode Charme, der hat schon etwas.
Mhm.
Das macht schon die Stadt auch aus. Auf der anderen Seite tut das einem in der Seele weh, wie man sieht, wie zum Teil die Menschen leben. Wenn man zum Beispiel mit Feuchtigkeit Probleme hat in der Wohnung, ja, das ist ja auch nicht, oder mit Schimmel oder was auch immer. Und das ist leider nun mal so.
Ja.
Havanna hat eine, dadurch, dass es direkt am Meer ist, hat das eine sehr salzige Luft und die greift natürlich sehr stark die Fassaden an. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie ein bisschen stürmisch ist draußen am Meer, dann knallen die Wellen da am Malecón an der Uferpromenade der Stadt und dann löst sich noch mehr Salz in der Luft. Und das sorgt schon dafür, dass die Fassaden vor allen Dingen und auch in den Innenräumen es zum Teil nicht so schön aussieht. Aber wie gesagt, auf der einen Seite sieht das interessant aus, wie so ein Kunstwerk wirkt die ganze Stadt. Auf der anderen Seite möchte man so aber auch nicht unbedingt dauerhaft leben. Ne?
Gibt es Projekte möglicherweise, um die Bausubstanz zu erhalten? Also kümmert man sich da möglicherweise von höherer Seite?
Ja, es gibt den sogenannten Historiador. Das ist eine ganze Institution, also ein Amt. Da gibt es auch den entsprechenden Historiador, also eine Person. Das ist sowohl als Amt als auch eine Person, die dieses Amt bekleidet. Und die kümmert sich eben um die Restaurierung. Die sind aber eher in den Bereichen intensiv am Arbeiten und am Restaurieren, in denen die Touristen eben unterwegs sind. Ne?
Ja.
Vor allen Dingen die Altstadt von Havanna, da werden die Fassaden schön gemacht, wieder bemalt, die Kathedrale, der Bereich. Ja, wenn man dann in die Gassen geht, links, rechts, in die kleineren Gassen, auch allein schon in der Altstadt, dann sieht man eigentlich, ich sage häufig, ja, das ist jetzt das echte Havanna, wo wir jetzt durchgehen, wenn wir mit den Gästen dort unterwegs sind, damit sie auch diese Seite mal sehen, ne? Und nicht nur immer das schöne, bunte, Neugemachte.
Etwas, was das Bild von Havanna auch prägt oder was an einigen Ecken sichtbar ist, ist das Urban Gardening. Woher kommt es und warum ist das so beliebt in Havanna? Haben die Menschen dort alle irgendwie einen grünen Daumen oder sind die so erfinderisch, dass die auch Sachen in die Höhe wachsen lassen?
Ja, letzteres. Ne? Also die sind schon erfinderisch. Die Not macht das auch.
Wieder mal. Ja.
Ich habe mal von einem Freund, der hat in Dortmund, war das glaube ich, Städtebau studiert und der hat mir erzählt, ja, wir sind damals nach Havanna zum Auslandssemester wegen dem urbanen Gartenanbau. Da meinte ich, habt ihr das denen beigebracht? Und er so, nee, die haben das uns beigebracht.
Wow.
Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann habe ich halt auch gesehen, beziehungsweise wenn man durch Havanna durchfährt, dann sieht man ja auf dem Balkon ein paar Tomatenpflanzen. Aber wenn man richtig hinguckt, dann sieht man auf den Dachterrassen haben die ihre Hühner. Also es ist nicht nur Gartenanbau, sondern wirklich alles, was man auch in einem Garten züchten und machen kann, da sind die schon. Und das hat tatsächlich was mit der Not zu tun, ja, weil die Menschen gerade während der Sonderperiode, wie sie genannt wird, in den 90er Jahren, da nach dem Zerfall der UdSSR mussten die ja schon, was Nahrungsmittel angeht, viel kämpfen. Kubaner sagen auch immer, ich bin in Estamos en la Lucha, also wir sind in dem Kampf, der tägliche Kampf, eben um genug Einnahmen zu haben, um entsprechend genügend zu essen. Und ja, da muss halt eben auch der Balkon dafür herhalten, dass da die Tomaten und die Gurken oder was auch immer angepflanzt wird.
Ja, und obendrein sieht es noch gut aus, kann ich mir vorstellen.
Ja, sieht schön aus, ja.
In Havanna findet man alles, was Baukunst der letzten 500 Jahre zu bieten hatte. Spanischer Barock, Neoklassizismus, Art Deco und natürlich der spannende Kolonialstil, der spanische Kolonialstil. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen von Bauten, die man gesehen haben muss, damit man sich möglicherweise ein Bild davon machen kann?
Also in Havanna ist auf jeden Fall das Museum de los Capitales Generales, so wird das genannt. Da haben früher die spanischen Generäle gehaust. Das ist direkt auch an der Plaza de Armas. Das kann man so sehen, als wäre das das Stadtmuseum. Ja. Mhm. Da kommt man rein und dann ist man direkt in diesem Patio. Ja, die Spanier haben ja so gebaut, ein Patio und drumherum eben die wichtigsten Räume. Und in diesem Patio schon, dort ist die Königspalme, der Nationalbaum der Kubaner. Da sind verschiedene Bäume, da fühlt man sich schon dort wie in einem Urwald. Und dieses Gebäude würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der nach Havanna kommt. Das Stadtmuseum direkt an der Plaza de Armas. Die Kathedrale ist auch noch sehr, sehr schön. Wobei es auch kolonial, aber es ist eben barocker Bau. Es gibt einen kubanischen Schriftsteller, der mal gesagt hat, die Fassade dieser Kathedrale ist zu Stein gewordene Musik.
Oh, schön.
Ja, barock, wie man sich so vorstellt, mit den ganzen geschwungenen Formen. Aus diesem Kalkgestein, aus diesem Korallenkalkgestein. Das ist schon sehr gut gelungen. Also diese beiden Bauten würde ich schon jedem empfehlen, der nach Havanna kommt.
Ist das etwas, was man in der Altstadt findet? Weil die Altstadt ist ja auch etwas, wo man Geld in die Hand genommen hat. Nicht ohne Grund, denn seit 40 Jahren, über 40 Jahren, glaube ich, gehört die Altstadt in Havanna zum UNESCO-Welterbe. Richtig?
Richtig, richtig, ja. Seit den 80er Jahren gehört Havannas Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und diese beiden Gebäude, die sind 2 Minuten voneinander entfernt, die ich dir jetzt genannt habe. Ich könnte noch etliche Gebäude nennen, ne?
Ja. Das Kapitolio, ist es etwas, was man sich anschauen sollte, muss?
Ja, das Kapitolio auf jeden Fall auch. Da muss man dann nochmal 15 Minuten laufen, wenn man geradeaus durchgeht. Aber es gibt immer irgendwas anhalten zum Schauen. Das Kapitolio ist jetzt ganz frisch restauriert und renoviert worden.
Oh.
Als ich mit meiner Reiseleitung in Kuba angefangen habe, da war ein riesiges Gerüst davor gebaut. Das wurde über Jahre restauriert und während der Pandemie, jetzt ist es fertig geworden. Und wenn man da drauf schaut, fühlt man sich ganz kurz, als wäre man auch in den USA. Als wäre man jetzt direkt in Washington vor dem Kapitolio. Ne?
Hat ja so ein bisschen als Vorbild gedient, der Bau tatsächlich.
Richtig, ja.
Wir haben schon drüber gesprochen, Nico, Kubaner sind erfinderisch, sie sind speziell und sie lieben auch die Musik und sie tanzen auch wahnsinnig gerne dazu. Ich denke, die Geschichte des Buena Vista Social Club ist bekannt und die Nachfahren der Gruppe, die sind ja bis heute in der Altstadt aktiv, heißt es, also musikalisch. Hast du schon das Glück gehabt, die zu sehen?
Ich würde sagen, das gesamte kubanische Volk sind Nachkommen der Buena Vista Social Club oder Mitglieder im Buena Vista Social Club. Buena Vista Social Club war ja auch tatsächlich nie eine wirkliche Gruppe, also eine Band, sondern das waren verschiedene Musiker, die von dem Ray Cooder damals, der diese CD Buena Vista Social Club aufgenommen hat.
Ja.
Der Wim Wenders hat ja dann basierend auf dieser CD ja danach seinen Dokumentarfilm gedreht, aber das wissen wenige, dass es gar keine wirkliche richtige Band gibt, sondern es immer unterschiedliche Musiker sind. Deswegen kann man schon sagen, dass jede kubanische Band in gewisser Weise mit Buena Vista Social Club in Verbindung steht, weil die halt auch alle diese Son-Musik, wie sie heißt, also die Musik, also heißt Son, auch spielen. Und an jeder Ecke, in fast jedem Restaurant, sieht man diese Musiker und man hat wirklich das Gefühl, das sind die.
Ja.
Das sind die, ja. Das sind die vom Buena Vista Social Club so gut, wie die sind, weil die sind ja auch alle sehr begabt.
Und schon ein bisschen was älter.
Genau, die meisten sind auch ein bisschen älter, ne? Wobei man inzwischen auch häufiger mal junge Leute sieht, die diesem Beruf der Musiker nachgehen, weil dadurch, dass sie halt dann auch mit den Touristen in Kontakt stehen und es dann entsprechend auch Trinkgelder für sie gibt, haben sie dann Zugang zu eben Euros oder Dollars. Und das ist in Kuba ja für viele Kubaner schon notwendig, da auch sich was dazu zu verdienen.
Die Clubs der Stadt werden oftmals angepriesen in Havanna. Ist das etwas, was man erlebt haben muss?
Also die Nachtclubs jetzt muss man nicht erlebt haben.
Ich glaube, es geht weniger in die verruchte Ecke, sondern eher Musikclubs, würde ich schon eher sagen, wo man möglicherweise genau die Leute erleben kann, von denen wir gerade gesprochen haben.
Ja, auf jeden Fall. Wobei man aber sagen muss, dass fast jedes Restaurant oder jede Bar am Abend, zumindest in der Altstadt von Havanna, aber auch in anderen Städten Kubas, zu einem Musikclub wird,
okay.
Weil fast immer dort eine kleinere, also wenn selbst 2 Kubaner sich zusammentun, da hat man manchmal das Gefühl, das sind 10 Leute, die da zusammenspielen. Und deswegen würde ich sagen, dass es auf jeden Fall etwas ist, was man gemacht haben muss, besucht haben muss. Es gibt ja die Tropicana Show, das ist ja die bekannteste Show Kubas und Havannas generell, wo auch wirklich mit die besten Musiker und die besten Tänzer und Tänzerinnen dort ihr Talent zur Schau stellen.
Und da sitzt man dann, man hört Musik, man trinkt Mojitos. Das wird auch immer wieder erzählt, dass die Mojitos dort wirklich legendär sind. Was macht den Mojito in Havanna so besonders? So ein Mojito im Sommer ist was Feines, ist aber auch gefährlich, oder? Kann ich mir vorstellen, wenn man zu viel davon hat.
Ja, man muss immer aufpassen. So, vor allen Dingen jedes alkoholische Getränk, wo Zucker mit drin ist, da hat man das Gefühl, ach, da ist ja gar nicht so viel rum. Aber die besondere Zutat des Mojitos ist keine Zutat an sich, sondern es ist eine Technik.
Aha.
Man muss nämlich die Minze, die muss man in das Glas tun und dann muss man die darf man nicht kaputt machen. Die wird ja häufig so gestampft.
Genau, so kenne ich das auch.
Das darf man aber nicht machen, sondern man muss die drehen. Man muss die drehen und drehen und drehen und drehen. mit eben schon mal ein bisschen Zitrone und dabei entfaltet die Minze halt eben ihren Aroma und geht halt nicht kaputt. Deswegen sieht man ganz häufig bei den Mojitos in Kuba noch ganze Minzeblätter. Und man fragt sich, wie haben die denn so viel Minzgeschmack, wenn die doch gar nicht gestampft worden sind?
Wow, Nico, wieder was gelernt. Toll. Muss ich mir merken fürs nächste Mal, für den Sommer. Und weil wir gerade bei den Freuden des Urlaubslebens sind, Nico, lass uns über die Zigarren reden. Liebhaber kennen sie, Zigarren aus Kuba. Und es gehört ja zum guten Ton, sich auszukennen im Umgang mit diesem mächtigen Balken. Du bist ja da selber auch bewandert, soweit ich weiß.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin, was Zigarren angeht, kein Experte, würde ich sagen. Aber wenn ich auf Kuba komme und man da überall die Zigarren riecht und man sieht die Busfahrer, die eben halt dann auch in ihren Pause ihre Zigarren rauchen oder vor allen Dingen die älteren Männer und aber auch Frauen, die da sitzen und Schach spielen und ihre Zigarren rauchen und sogar an den Zigarren einfach nur rumkauen, das ist schon eine Besonderheit. Also ich mache auf meinen Reisen immer eine Rauchsitzung. Mhm. Und bei dieser Rauchsitzung sage ich den Gästen, also wer möchte, bringt eine Zigarre mit. Ich bringe einen guten Rum mit. Und dann machen wir etwas, was wie die Faust aufs Auge passt. Man nimmt eine Zigarre und tunkt die. Also die muss natürlich schon an sein, ja. Ne? Angeschnitten. Wir haben schon angefangen, die zu rauchen. Die tunkt man dann ein bisschen rum. Es muss ein guter Rum sein. Also schon so 7 Jahre mindestens, wenn nicht 10, 12. Und danach rauchen wir. Und das passt wirklich, das gibt der Zigarre einen ganz, ganz anderen Geschmack. Das ist wie vielleicht ein gutes Stück Käse und ein Wein oder ein gutes Stück Rindfleisch und ein Glas Rotwein. Das passt eben in Kuba, die Zigarre mit dem Rum.
Wow, während du das so erzählst, also ich würde mich direkt nach Havanna wünschen. Jetzt, das müsste man eigentlich direkt probieren. Großartig. Aus welchem Winkel gefällt dir denn Havanna am meisten? Also wann setzt du dich hin und vor allem, wann sagst du, wow, allein für diesen Ausblick, für diese Situation, für diesen Moment hat sich das alles schon gelohnt. Gibt es so eine Ecke?
Ja, Havanna hat ganz viele Plätze. Nicht nur in der Altstadt, sondern auch generell findet man mal immer wieder, das ist ja die Art und Weise, wie die Spanier ja ihre Städte gebaut haben. Ja. Ja, im Schachbrettformat und immer mal wieder so ein Platz. Und wenn man sich so am späten Nachmittag an so einem Platz sitzt, dann ist es nicht mehr so warm. Ne? Dann ist zwar noch ein bisschen diese Nachmittagshitze zwar noch da, es ist total angenehme Temperatur. Die Sonne geht gerade unter, man riecht die Zigarren, die Meeresluft, die auch noch in der Nähe ist. Dieser Moment, das ist ja für mich auch meistens, wenn ich dann eine Stadtführung hinter mir habe, zum Beispiel in Havanna, dann habe ich meine Arbeit erledigt, treffe mich dann vielleicht abends noch mit den Gästen aufs Abendessen oder auf Mojito oder was auch immer. Aber dann kann ich halt die Stadt wirklich genießen. Das ist für mich so einer der schönsten Momente, zum Beispiel in der Plaza Vieja oder in der Plaza de las Armas in der Altstadt Havannas. Das sind schon sehr schöne Momente, weil da auch überall Palmen sind. In so Ländern, wo es so warm ist, setzen ja die Menschen ihr Wohnzimmer dann nach draußen, weil sie eben drin auch nicht so viel Platz haben.
Ja.
Und dann ist man einfach Teil einer Familie oder Teil einer Stadt.
Das klingt toll. Du hast mal erzählt, dass Straßenkünstler auch zum Bild von Havanna gehören. Überhaupt hat Kunst in Havanna einen ziemlich großen Stellenwert. Skulpturen, Malerei, all das soll legendär sein. Erlebe ich das an den Straßen oder gehe ich in spezielle Orte, Museen möglicherweise, wo ich das erlebe? Oder?
Ja, sowohl als auch.
Ja.
Also es gibt in Havanna sehr viele Straßenkünstler, die einfach an der Straße sind und ihre Kunst präsentieren. Mhm. Ob das jetzt Bilder sind, die sie malen oder Skulpturen, die sie machen. Es gibt sehr viele Künstler, die ihre kleinen Ateliers auf der Straße Aguilar zum Beispiel haben. Da kann man einfach reinschauen. Ich habe da auch einen, wo ich privat immer hingehe und wenn es zeitlich passt, mit den Gästen auch da vorbeigehe, weil der auch sehr viel erzählt von seiner Kunst. Und jedes Mal erzählt er auch, ja, nächstes Jahr habe ich eine Ausstellung in Spanien, dann bin ich ja weg, dann komme ich auch nicht mehr wieder. Und dann kann ich halt eben den Gästen auch solche sozialen Themen erzählen. Aber die Museen von Havanna sind auch. Also eines meiner Lieblingsmuseen ist das Museum der schönen Künste, wo Malereien gezeigt werden. Und da gehen wir auf den Reisen auch rein. Und ich finde, das ist dann, wenn wir aus dieser warmen Stadt mit Trubel, mit vielen Menschen, Autos, dann in dieses Museum reingehen. Das ist auch ein sehr weitläufig, das Museum, aber entsprechend auch leer. Klimaanlage, das heißt, das ist wie so eine kurze Auszeit. Und an der Kunst anhand kann man sehr schön die sozialen Probleme der Kubaner erzählen. Man kann sehr viel Geschichte machen. Das ist ein Museum, was von Ende des 19. Jahrhunderts Kunst ausstellt bis halt in die Neuzeit. Und eben auch kritische Kunst. Das ist aber das Museum der schönen Künste für kubanische Künste. Ja. Es gibt auch noch eins für internationale Kunst, das ist auch sehr schön. Mhm. Aber ich gehe mal mit meinen Gästen gerne in das mit der kubanischen Kunst, weil eben dort auch ja inzwischen, was man sich auch vor ein paar Jahren nicht vorstellen könnte, auch kritische Kunst gezeigt wird. Ja, wo es dann Kritik direkt an den Regime oder auch an Fidel Castro geht. wird. Und das ist dann sehr beeindruckend, ja, weil Kuba auch ein Land ist mit viel Zensur.
Wir haben jetzt über Kunst gesprochen, wir haben über gute Zigarren gesprochen, über Mojitos, wie man sie macht. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Essen. Interessiert mich natürlich auch. Wie ist das Essen in Havanna oder in Kuba? Wodurch zeichnet es sich aus? Ich habe gehört, die Langusten sollen ziemlich gut sein dort.
Ja, Langust ist schon eine Spezialität des Landes. Ich muss sagen, einer meiner Hobbys ist selber kochen. Und wenn ich in diesen Ländern unterwegs bin, dann schaue ich auch mal ganz gerne in die Küchen rein. Also die Kubaner haben eine, ich sage immer, das ist keine Gourmet-Küche, aber das, was sie machen, das machen sie sehr, sehr gut. Ja, die haben jetzt eine sehr fleischlastige Küche, aber es gibt auch immer auf jeden Fall Gemüse dabei als Beilagen. Und was die Früchtewelt angeht, ne, als Nachtisch immer, ob es jetzt eine Mango ist oder Ananas oder Kokosnuss, da sind die halt auch schon sehr, sehr bewandert. Da haben die natürlich sehr viel. Eins meiner Lieblingsgerichte ist die, ja, übersetzt klingt es nicht so toll, aber ich habe es häufiger mal hier zu Hause nachgekocht. Das ist die sogenannte alte Wäsche oder alte Klamotten. Das muss man sich so vorstellen wie so eine Art Rindfleisch-Gulasch. Also eigentlich ist das so Pulled Meat, also das wird so eingekocht, das Fleisch, und danach zieht man das quasi mit einer Gabel oder mit den Händen auseinander, die Fasern.
Ja.
Und das wird dann noch zusammen eingekocht mit verschiedenen Sachen. Und dann sieht das eben so ein bisschen aus wie so alte Klamotten, wie so alte Wäsche. Deswegen nennt man das so, die sogenannte Ropa Vieja. Ja, und das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Aber wie du schon sagst, Languste ist auch eine Spezialität der Kubaner. Da einfach so Natura gegrillt mit ein bisschen Zitrone drauf oder ein bisschen Butter. Das reicht.
Das klingt super. So, mein Lieber, und jetzt mal mit einem Augenzwinkern, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, gab es eigentlich schon mal auf deinen Reisen so einen Moment, eine ganz witzige Geschichte, wo du noch heute drüber lachen kannst, weil möglicherweise du vielleicht dir einen kleinen Fauxpas geleistet hast oder vielleicht auch einer deiner Gäste?
Ja, davon gibt es natürlich sehr viele. Man erlebt ja schon sehr, sehr viel als Reiseleiter. Eine Sache, die mir immer wieder einfällt, wo ich auch meinen Freund auch immer wieder von erzähle, wenn sie mich fragen, Reiseleiter, das ist doch ganz schön spannend. Was erlebst du so alles auf deinen Reisen? Wir waren beim Botanischen Garten und da gibt es so einen Baum, der wird der Kaugummibaum genannt, weil man da wirklich aus dem Milchsaft dieses Baumes so ein natürliches Kaugummi entwickeln kann. Das wurde auch tatsächlich früh dafür verwendet, heutzutage synthetisch. Und dieser Kaugummibaum hat entsprechend auch Früchte und diese Früchte sind zu einer bestimmten Jahreszeit, wenn man die isst, die verkleben den ganzen Mund. Und da waren wir im Botanischen Garten und dann habe ich das erzählt und ja, eigentlich muss man als Reiseleiter immer mit Ironie und mit Scherzen ein bisschen aufpassen, weil das kann ja falsch verstanden werden. Und dann habe ich halt genau das erzählt, der Kaugummibaum und hier und da. Und dann habe ich gesagt, ja, möchte das denn jemand probieren? Und da war eine Dame, die wohl in dem Moment nicht richtig zugehört hat, weil alle Gäste sind da zurückgegangen und die kamen so von hinten, ja, ich will probieren, ich will probieren. Und dann hat die da wirklich so richtig reingebissen in die Frucht. Und da war der ganze Mund für eine halbe Stunde bestimmt zerklebt. Also der musste da die ganze Zeit sich die Sachen da rausnehmen. Das tat mir auch sehr leicht, war auf jeden Fall auch mein Fehler. Ich hätte sie nochmal dran hindern sollen, aber sie kam so stürmisch, so überzeugt, so begeistert davon. Sie wollte unbedingt diese Frucht probieren. Und dachte, ja gut, wenn sie will.
Herrlich, solche Momente vergisst man nicht. Bring doch bitte mal einen Ableger mit. Ich muss mir sowas in unseren Garten setzen und meine Kinder später probieren lassen. Ist ja auch schön, wenn mal Stille ist, ne?
Ja.
Nico, du bist schon ein paar Jahre in diesem wunderschönen Beruf mit deinen Gästen unterwegs, jetzt wo wir dein Havanna näher kennenlernen durften. Was macht denn eine Reise für dich intensiver? Wie schaffst du es, deinen Gästen zu zeigen, dass das eine Art von intensiver Leben ist?
Ja, ich glaube, das hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite mich, meine Art, was mich erfüllt, was mich glücklich macht und auf der anderen Seite das Konzept, was Studiosus generell hat. Ein Freund von mir hat mal, als wir uns gegenseitig beschrieben haben bei so einem Spiel, der hat mal gesagt, Nico möchte, dass es allen um ihn herum gut geht. Und dann habe ich das reflektiert und es stimmt, wenn ich irgendwie privat jetzt mit meinen Freunden unterwegs bin, dann ist es schon so, dass ich meine Bedürfnisse erstmal nach hinten stecke und schaue, okay, was möchten die alle machen? Wenn es allen gut geht, dann geht es mir auch gut. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich diesem Beruf nachgegangen bin, weil mich eben andere Menschen glücklich machen, sehr erfüllt. Und das gilt wahrscheinlich für viele Menschen in der Dienstleistungsbranche. Aber ich versuche auf einer Reise den Menschen oder den Gästen, die dort unterwegs sind, das Land wirklich so gut wie möglich zu präsentieren von vielen verschiedenen Seiten. Und das ist das, was das Konzept von Studiosus auch gut macht. Also ich meine, ich komme aus der Schule Studiosus. Es war mein erster Beruf und ich wurde von denen halt quasi als Reiseleiter ausgebildet. Und auf einer Studiosus-Reise versuchen wir nicht nur über Politik und Geschichte und alten Kirchen zu sprechen, sondern wirklich auch über Flora und Fauna, über Kunstgeschichte, über die Künstler an sich, den Menschen auch die Leute halt einfach näher zu bringen. Und ich versuche halt auf einer Reise wirklich alle meine Gäste, was nicht immer klappt, ne, aber möglichst viele Gäste glücklich zu machen. Wenn ich merke, dass die Gäste müde sind, dann erzähle ich halt eben nicht so lange nochmal über die Revolution oder über die Fassade der Kirche, sondern gehe dann weiter zum nächsten Thema. Und ja, mir ist es wichtig, dass die Gäste halt eben entsprechend einen vollumfänglichen und vielseitigen Eindruck von dieser Rundreise, die wir machen, gewinnen. Wenn wir jetzt auf einer Stadtreise unterwegs sind, ist das natürlich anders. Aber bei so einer Reise, wo wir wirklich das ganze Land kennenlernen, das ist schon mein Ziel, die Menschen glücklich zu machen und dass am Ende der Reise, was häufig passiert, die Gäste zu mir kommen und sagen, das war eine wunderbare Reise, das war ein wunderschönes Erlebnis.
Eine Win-Win-Situation, genau darum geht es ja, wirklich großartig.
Richtig. Toll. Am Ende mache ich das alles ja nur für mich, ne? Ich möchte am Ende auch glücklich sein. Ne?
Nico, ich wünsche dir immer interessierte Gäste, bestes Wetter und nur gute Zigarren zum Mojito. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug, für das Lustmachen auf Havanna. Alles Gute für die Zukunft, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, René, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Und wenn Sie vielleicht unterm Kopfhörer oder an der Box noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, schauen Sie einfach auf studiosus.com. Dort gibt es eine Menge Infos zu diesem spannenden Beruf und natürlich auch zu den Reiseleitern und Reisezielen. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.